Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Das ist jenes Buch, was gerade schon erwähnt wurde. Für die Leute, die sich irgendwie intensiv für Theologie interessieren und die wissen wollen, worauf sich manche Gedanken dieser Predigtreihe gründen, denen sage ich es jetzt am Anfang einmal. Das ist ein Buch von Gerd Theissen und Petra von Gemünden, Professoren in Heidelberg und Augsburg. Und für alle anderen, das ist ein schönes Beispiel, dass Theologen und Ästhetik, sage ich mal, das ist oft nicht so Hand in Hand. Also die Bücher sehen so aus, dass du erstmal so richtig gar keine Lust hast, das zu kaufen. So, denk ich an Rom, dann denke ich an 2014. Ich denke dann, wenn ich Rom denke, zuerst mal an Rom bei Nacht. Ich denke an zusammen auf den noch warmen Treppenstufen der Altstadt sitzen, Rotwein trinken und aus diesen billigen weißen Plastikbeuteln Brot und Käse essen. Ich denke an den riesigen Petersplatz und dass da gerade eine Heiligenverehrung anstand, also Heiligsprechung anstand. Sie war nicht an dem Tag, aber sie wurde vorbereitet und es war schon voll. Und ich denke an die überfüllten Gänge zur Kuppel hoch auf den Petersdom, Stau in diesen Gängen, null Sicherheitskonzept, wie man hier rauskäme, wenn. Ich denke an Espresso, ich denke an die Überforderung im Restaurant bei Antipasti, Primo, Secondo und dann denke ich wieder an Rotwein auf den Pflastersteinen in der Altstadt. Ich denke auch, wenn wir mal von Rotwein wegkommen, an Grappa in Weinglasmengen. Ich denke an Joggen frühmorgens am Tiber und ich denke an Gladiatoren in diesem Kolosseum, die musste man sich natürlich vorstellen. Ich denke an unendlich viele Touristen, ich denke an Rosenverkäufer, die nervig sind. Ich denke an diese Atmosphäre einer uralten Stadt, die schon vor 2000 Jahren von einem Autor die Ewige genannt wurde. 2014 sind wir mit unserer Mini-Church ein Wochenende dort gewesen und haben uns mal von dem Puls dieser Stadt sozusagen aufsaugen lassen. Kann ich empfehlen, mach das mal zusammen mit Freunden Rom anschauen, wirklich schön. Ungefähr im Jahr 54, 55, man kann auch 55, 56 denken, das ist aber nicht so wichtig, ich bleibe bei 54, 55, nach Christus, sitzt im griechischen Korinth ein Mann, besser gesagt, eigentlich sitzen da zwei Männer, im Haus eines Freundes von ihnen, einige Wochen, vielleicht Monate, und der eine diktiert dem anderen einen Brief, der an diese ewige Stadt adressiert ist. Der Schreiber heißt Tertius, der eigentliche Autor ist Paulus. Ein Mann jüdischer Abstammung, aber sagen wir mal seit gut zwei Jahrzehnten Weltenbürger. Viel mehr seiner Zeit anderswo unterwegs, als da, wo er herkommt. Und unter seinen Gedanken und der Tinte dieses Tertius entsteht sein größtes und durchdachtestes literarisches Werk. Eigentlich nur ein Brief, aber mindestens aus heutiger Sicht, ich weiß nicht, ob er das beim Schreiben auch schon so im Kopf hatte, sein geistiges Vermächtnis. Dieser Paulus hat, als er diesen Brief schreibt, schon sehr viel erlebt und gedacht und das fließt alles oder vieles davon fließt in diese Zeilen. So, wir nennen den Mammutprojekt, weil es A, keine kleine Sache war, ihn zu schreiben. Es war auch keine kleine Sache, wahrscheinlich ihn zu lesen. Also man stellt sich das ja so vor, oder man fragt sich das, wie soll ich mir das vorstellen, denn diese Briefe wurden morgens im Gottesdienst mal so vorgelesen. Ich habe mal so hochgerechnet, ich dachte, wenn ich mich beeile, brauche ich bestimmt eine Stunde, eher anderthalb und wenn ich richtig langsam und zwei Stunden, um diesen Brief überhaupt mal zu lesen. Es war auch keine kleine Sache, ihn zu verstehen bis heute. So, wir haben uns das Mammutprojekt vorgenommen und ich
können mir vorstellen, dass wir dafür 20 Predigten brauchen. Wir haben sogar gesagt, wenn wir unterwegs schlapp machen, ist das nicht schlimm, dann machen wir schlapp. So, warum machen wir das? Ein Mammutprojekt. Weil der Brief großartig ist, fast unerschöpflich, weil du sozusagen auf dem Mammutprojekt Römerbrief, da kannst du auf den Schultern dieses Briefes kannst du fast ein ganzes Leben bauen. So breit sind die Schultern dieses Textes. Dieser Brief hat seit seiner Entstehung nicht nur Menschenleben, sondern Welten verändert. Er hat die großen Theologen der Antike bis heute geprägt, jedenfalls viele von ihnen, und dadurch natürlich auch das, was man in der Kirche lehrt oder in den Kirchen. Die wichtigste Veränderung, wahrscheinlich die, 1545, schreibt Martin Luther, und schaut in einem Text auf seine große Entdeckung zurück, die Entdeckung seines Lebens. Und er sagt im Rückblick, dass diese Entdeckung, die die Kirche reformiert hat, oder gespalten, je nach Sichtweise, die Europa letztlich verändert hat. Ja, da gab es später einen Religionskrieg. So, also das hat unheimlich was umgewälzt, dass diese Entdeckung auf den Römerbrief zurückgeht. Auf die zwei Verse, die wir nächsten Sonntag anschauen. Die würden vom Sinnzusammenhang eigentlich zum Text heute gehören, aber die sind so wichtig, dass wir gesagt haben, die zwei Verse kriegen eine eigene Predigt. So, also wahrscheinlich sähe, wenn man an Luther denkt, unsere Welt heute anders aus, hätten damals nicht Paulus und Tertius im Haus ihres Freundes Gaius, so hieß der, in Korinth, diesen Brief geschrieben. Der Brief ist natürlich auch deshalb ein Mammutprojekt, weil er uns ein Stück weit fremd ist, wenn wir uns seinen Inhalt heute anschauen. Also vielleicht könnte man das so sagen, diese Schultern, auf denen man stehen kann und ganzes Leben bauen kann, die sind allerdings auf der anderen Seite schwer zu umarmen. So, die sind breit. So, ich sage jetzt einfach mal ein paar Dinge, ungeordnet, doch ein bisschen geordnet schon, aber die da drin vorkommen. Da geht es zum Beispiel um Zorn in diesem Brief, unter anderem, vielem anderen. Geht es um Zorn und um Liebe. Es geht um Gesetz und um Freiheit. Es geht einmal um die ganz, also eher so eine ganz ernüchternde Weltsicht. Da wird man fast ein bisschen depressiv, wenn Paulus sagt, kein Mensch tut Gutes. Alle sind Sünder. So. Und dann begegnet dir in diesem Brief aber auch ein unglaublicher Optimismus, der auf diese Welt schaut und sie in einem Heilungsprozess sieht. Es geht an einer Stelle, jetzt erwähne ich was nur ganz, ganz am Rande vorkommt, aber es geht an einer Stelle zum Beispiel um Homosexualität. Nur ganz am Rande, aber wenn Theologen heute meinen, sie müssten dazu was sagen, dann ist das ihre Kardinalstelle. Steht auch im Römerbrief. Es geht um die Frage, was man als christlicher Mensch im Jahre 54 eigentlich über das Judentum denken soll. Ihr müsst euch vorstellen, dieses Christentum ist gerade so eine ganz junge Bewegung. Und es geht um die Frage, was ist denn eigentlich mit dem, was wir vorher geglaubt haben? Was ist jetzt damit? Was ist mit dem Alten? Immer wenn was Neues entsteht, fragt man sich, ist das Alte jetzt falsch gewesen? Wird auch darin verhandelt. Es geht im Brief um Taufe, komischerweise nicht ums Abendmahl, wenn es schon so grundlegend ist. Abendmahl kommt nicht vor, komisch. Es geht um den römischen Staat, es geht um Rücksicht auf schwächere Leute, es geht ganz zentral um Sünde, es geht um Gnade und es geht um das Kreuz. Und um den Mann, oder sagen wir mal, um Gott, der an diesem Kreuz ein Opfer bringt oder sich selber opfert? Fragezeichen. So, lauter solche Themen. Der Brief hat eine Hauptintention. Die Theologen sind sich unterschiedlicher Meinung, welche das sei, aber ich werde am Schluss dazu was sagen, was laut diesen beiden, die ich sehr gut finde, die Hauptintention ist. Aber er hat daneben halt viele Einzelthemen, die alle in diese Hauptintention reingehören. Und manche davon sind schwere Kost, werdet ihr merken. Wenn wir uns an das Römerbrief-Mammutprojekt ranwagen, dann muss uns eins bewusst sein. Ich weiß nicht, ob ich das jedes Mal in der Predigt jetzt sagen muss oder ob ihr euch das jetzt merken könnt für die restlichen zwei Jahre. Es muss uns immer wieder bewusst sein, dass dieser Brief von einem antiken Menschen geschrieben wurde. In einer antiken Zeit. Dieser Brief wurde geschrieben 20 Jahre bevor der Kaiser oder wer auch immer den Bau des Kolosseums in Auftrag gegeben hat. Dieser Brief entstand nicht an einem Laptop in Stuttgart zu der Zeit, während Landtagswahlen in Bayern und Hessen sind, sondern in einer völlig, völlig anderen Zeit. Er entstand in einer Zeit, als die Existenz der griechischen Götterwelt für die meisten Menschen völlig normale, natürliche Annahme ist. Gehört zum Grundwissen, ist so. Er entstand in einer Zeit, als natürlich jeder bessere Haushalt Sklaven hatte. Und das fand man jetzt auch nicht ethisch irgendwie schwierig. So war halt die Welt. Es entstand in einer Zeit, als die Welt so aussah, fast so aussah, ungefähr so aussah, wie zur Zeit von Platon, Aristoteles, Sokrates und all denen, die zwar da auch schon 500 Jahre tot waren oder 400 oder so ungefähr, aber die Welt hatte sich nicht groß verändert. Dieser Brief entsteht in einer Welt, in der es noch 1500 Jahre dauern wird, bis ein Kopernikus rausfindet, dass die Erde ja gar nicht der Mittelpunkt des Universums ist. Also wir müssen das im Hinterkopf behalten, dass es geschrieben ist von einem großartigen Menschen in einer völlig anderen Zeit. Und wir werden diesen Brief nur angemessen verstehen, wenn wir ihn in seinem Kontext sehen. Und das werde ich versuchen, oder wir, ich bin nicht der Einzige, der darüber predigt, versuchen zu verstehen, wie sah Paulus die Welt? Was war seine Geschichte eigentlich? Was war eigentlich sein Anliegen? Was waren auch seine Konflikte, in denen er sich bewegte? Was waren seine Fragen? Wenn wir das nicht mitbedenken, bleibt er uns wahrscheinlich an vielen Stellen fremd. Oder wir ziehen ganz seltsame Schlüsse für unsere Zeit. So, das will ich heute jetzt ein bisschen versuchen, euch möglichst viel an historischem Hintergrund rüberzubringen. Das, was ich mir in den letzten zwei Wochen so angelesen habe. Und vielleicht auch noch aus meinem Theologiestudium mich erinnerte. So. Dazu lese ich jetzt die Einleitung des Römerbriefes. Die dient heute, die werden wir nicht im Einzelnen angucken, sondern die dient heute so ein bisschen als wie so ein Sprungbrett in den Römerbrief rein. Also jetzt beginnen wir wirklich mit diesem Mammutprojekt Rom. Ich lese aus Kapitel 1 die Verse 1 bis 15. Und wer weit vorne sitzt, kann mitlesen, der Rest kann einfach zuhören. Paulus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Rom. Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen, die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten in der Heiligen Schrift angekündigt hatte. Es handelt sich um das Evangelium von seinem Sohn. Dieser stammt seiner irdischen Herkunft nach von David ab. Und nachdem er von den Toten auferstanden ist, ist ihm, wie es das Wirken des Heiligen Geistes zeigt, die Macht gegeben worden, die ihm als dem Sohn Gottes zukommt. Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn, hat Gott mich in seiner Gnade zum Apostel für alle Völker gemacht, damit sie das Evangelium annehmen und an Jesus glauben und damit auf diese Weise sein Name geehrt wird. Darum gilt mein Auftrag auch euch in Rom, euch, die ihr von Jesus Christus berufen seid. Ihr seid von Gott geliebt, ihr seid berufen und ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Euch allen wünsche ich Gnaden und Friede von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Als erstes möchte ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle danken, denn in der ganzen Welt spricht man von eurem Glauben. Gott weiß, dass kein Tag vergeht, in dem ich nicht im Gebet an euch denke. Er ist mein Zeuge, er, dem ich diene, indem ich mich mit meinem ganzen Leben für das Evangelium von seinem Sohn einsetze. Gott weiß auch, dass es mein Wunsch ist, endlich einmal zu euch zu kommen. Jedes Mal, wenn ich bete, bitte ich ihn darum, mir das möglich zu machen, wenn es sein Wille ist. Denn ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen und euch etwas von dem, was Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben, damit ihr an eurem Glauben gestärkt werdet. Besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden. Ich durch euch und ihr durch mich. Ihr sollt wissen, Geschwister, dass ich mir schon oft vorgenommen hatte, euch zu besuchen. Nur stand dem bisher jedes Mal etwas im Wege. Ich möchte nämlich, dass meine Arbeit auch bei euch in Rom Früchte trägt, genauso wie es bei den anderen Völkern der Fall ist. Allen weiß ich mich verpflichtet, sowohl den Völkern griechischer Kultur als auch den übrigen Völkern, sowohl den Gebildeten als auch den Ungebildeten. Darum ist es mein Wunsch, auch euch in Rom die Botschaft des Evangeliums zu verkünden. So, Paulus schreibt an eine Gemeinde in Rom. Wahrscheinlich müsst ihr euch das so vorstellen, dass es da eher mehrere kleine so Hausgemeinden gab. Ja, da gab es keine Kirche mit einem Kirchturm oder was. Das waren so kleine Hauskirchengemeinschaften wahrscheinlich. Jedenfalls sind solche Gruppen in Rom mittlerweile schon entstanden und Paulus hat davon gehört, ohne selbst dort gewesen zu sein, dass diese Bewegung, diese Jesus-Bewegung irgendwie bis nach Rom vorgedrungen ist. Wenn man sich jetzt reindenken will in diese Zeit damals und in diesen Kontext, dann muss man sich erstmal klar machen, dass die Entstehung dieser kleinen Kirchen sehr viel damit zu tun hatte, dass es vorher schon jüdische Gemeinden, also Synagogen, jüdische Versammlungen in Rom und auch in allen vielen anderen Städten gab. Das ist das Römische Reich damals. Da ist Rom. Da ist er gerade, Korinth. Und hier hinten haben wir, das ist Jerusalem hier, Hieroisima, wie auch immer. Seit etwa 2 Jahrhunderten, also zu der Zeit, wo Paulus schreibt, gibt es jüdische Gemeinden seit etwa 2 Jahrhunderten in Rom. Also eine Minderheit von Römern ist jüdischen Glaubens. Keine winzige Minderheit, schon eine, die auffällt. So. Es gab schon immer mal wieder Auseinandersetzungen zwischen, sagen wir mal, dem Römischen Reich, denen die da das Sagen haben, und dieser jüdischen Minderheit. Und zwar meistens dann, wenn Heiden, so hätten sie Römer sich selbst natürlich nicht genannt, ne, aber wenn die Juden wurden, also wenn da Leute konvertierten, wenn da Leute zum Judentum sich bekehrten. Und das konnten die Römer nicht gut ab, wenn quasi missioniert wurde in ihren Reihen. Wir sind noch nicht bei den Christen, wir sind einfach bei den jüdischen Gemeinden. Ne? Man tolerierte das Judentum, aber man bezeichnete es als Aberglauben. Ja, also die haben da so eine wilde Idee mit einem Gott und so Feiertagen und Sabbat und die machen nichts, ja, aber so. Also, dass da aber jetzt plötzlich Leute jüdisch werden, das sah man nicht so gern. Es gab in der Geschichte auch immer wieder Vertreibungen der jüdischen Bevölkerung aus der Stadt, je nachdem, wer politisch gerade so das Sagen hatte und wie der so drauf war. So, jetzt in den Jahren 41 bis 54, also in den 13 Jahren, bevor der Römerbrief geschrieben wird, regiert Kaiser Claudius in Rom. Es gab damals zu seiner Zeit Unruhen in der jüdischen Bevölkerung, weil sein Vorgänger Caligula versucht hatte, aus dem Jerusalemer Tempel so eine Art Kultstätte für den Kaiserkult zu machen. Und das kommt natürlich bei der jüdischen Bevölkerung gar nicht gut an, auch nicht in Rom. Und da gab es Unruhen. Und jetzt ist dieser Caligula aber tot, nehme ich mal an. Also vielleicht ist auch, ich schätze, er war tot und der Nächste war dran. Und jetzt schlägt Claudius einen versöhnlicheren Kurs ein. Er versucht, das, was da kaputt gegangen ist, zu reparieren und Spannungen runterzukochen. Und er versucht, alle Parteien, nicht nur in Rom, sondern überhaupt, irgendwie dazu zu ermahnen, einander zu tolerieren. Kundgebungen der jüdischen Bevölkerung allerdings zu unterbinden. Also da steht sowas, sie sollen bei ihren Traditionen bleiben. Das soll es dann aber auch sein, aber sie sollen sich nicht öffentlich hier. Die witterten vielleicht auch Morgenluft jetzt, ne, neuer Kaiser und so. Also der versuchte, den Ball flach zu halten. Toleranz, das war ihm wichtig. Eigentlich irgendwie auch ein netter Kerl, hat man so den Eindruck beim Lesen. So, und in diese Zeit des Claudius, wo der also versucht, hey, bleibt mal jeder schön bei euren Leisten, breitet sich dieses Christentum aus, kommt bis nach Rom. Und jetzt beginnen also da so Christusanhänger, natürlich vor allem auch erstmal unter den jüdischen Leuten, von diesem Christus da zu reden. Und nicht nur unter den jüdischen Leuten, sondern auch unter den heidnischen Leuten. Die beginnen da zu missionieren. Aus Sicht des römischen Staates war das jetzt keine neue Religion, sondern das war so eine komische jüdische Idee da, ja, die da jetzt so um sich greift und die, und das mag er gar nicht, für Unruhe sorgt. Wieder für Unruhe gesorgt. Irgend so ein jüdischer Wanderprediger scheint da hingerichtet worden zu sein vor einigen Jahren und dann hat man ihn nachher wieder gesehen und wie auch immer und jetzt folgen dem immer mehr Leute und da macht jetzt plötzlich die Runde ungefähr Folgendes. Man kann an den jüdischen Gott glauben, ohne Jude zu werden. Oder besser gesagt, man kann Jude werden, ohne die jüdischen Rituale zu übernehmen. So sieht das aus, als auch von der Außensicht her aus. Vor allem die Lehre eines Paulus, der das besonders betont, dass man nicht alle möglichen Gesetze halten muss, sondern dass man einfach zu Gott kommen kann, durch Jesus Christus. Eines Paulus, der so in diesem Bereich hier so von sich reden macht und darum zieht, der sagt zur Sache, ein Gott für alle. So, also so eine Art jüdischer Sektierer, ja, der es Heiden leicht macht, Juden zu werden. Und das führt zu Unruhen in dieser römischen Gemeinde da. Oder also in dieser römischen Community, so. Das führt innerhalb der religiösen Gemeinschaft dieser abergläubigen Minderheit da zu Unruhen. Und so erlässt er 49 ein Edikt, das ein Vertreibungsedikt ist. Jetzt bin ich hier rausgeflogen irgendwie. Ah, nee, jetzt bin ich wieder da. Und zwar kann man sich das mal vorlesen. Da schreibt einer, nicht er selbst, jemand schreibt über ihn, die Juden, die auf Anstiften eines Christus hin beständig Unruhe machten, vertrieb er aus Rom. Man streitet sich ein bisschen, ob da die Juden gemeint sind, die unter denen da Unruhe ausgelöst wird, also oder nur die, die das jetzt glaubten. Ja, das ist auch nicht so wichtig. Jüdische Leute werden vertrieben, weil andere unter diesem Namen Christus da Unruhe stiften. Also Christus ist Christus, ne? Bisschen falsch verstanden der Name. Und man merkt auch, die gehen davon aus, ja, da ist ein tatsächlich lebender Anführer, der da irgendwie Unruhe macht. Der heißt Christus oder so. Ja, aber das macht Unruhe und so werden Christen, Judenchristen vor allem, vielleicht sogar auch einfach nur Juden, die dieser Lehre des Christus gar nicht folgen, wieder aus Rom vertrieben. Sicher nicht alle, aber nicht wenige. Also Judenchristen müssen Rom verlassen. Paulus trifft auch auf solche Leute. Aquila und Priscilla werden da genannt, die Italien verlassen mussten und so weiter. So, jetzt macht das der christlichen Bewegung innerhalb Roms natürlich Schwierigkeiten. Wenn man sich das nochmal reindenkt, da werden jüdische Leute aus der Stadt vertrieben, weil Christen Unruhe gemacht hatten und da so eine neue Idee gebracht haben. Man kann sich vorstellen, dass die jüdische Synagoge jetzt bemüht sein wird, auf Distanz zu gehen zu diesen neuen Ideen da. Und zu sagen, Leute, das sind wir gar nicht hier. Wir mögen die auch nicht. So. Da gab es höchstwahrscheinlich Spannungen so zwischen Christen und Juden. Oder zwischen Christen und Judenchristen. Oder zwischen Judenchristen und Juden. Also Judenchristen sind die, die aus jüdischem Glauben Christen geworden sind. Ne? Und jüdische Christen, also die Judenchristen, versuchen natürlich ihrerseits jetzt die Spannungen zu der Synagoge, zum Judentum, möglichst abzubauen. So, indem sie, und das merkt man auch sonst im Reich, das merkt auch Paulus, so eine Art Gegenmission zu dem liberalen Paulus starten. Der sagt, hey, man muss nicht Jude werden, um Christ werden zu können. Und jetzt gibt's da plötzlich Leute, die treten überall auf und sagen, doch, doch, man sollte schon Christ werden, das ist ganz wichtig, aber man muss die jüdischen Gepflogenheiten auch annehmen, um Spannungen zum Judentum oder zum Judenchristentum abzubauen. Ja, da sind Leute bemüht um ein bisschen mehr Frieden. So, also man muss so Beschneidung, Sabbatgebot, all das auch annehmen. Dem begegnet man zum Beispiel im Paulusbrief an die Galater. Also dass es diesen Konflikt nicht nur in Rom, sondern überall gab. Da wird er ja richtig sauer. Vielleicht erinnert ihr euch an eine Predigtreihe, die wir mal gemacht haben über den Galaterbrief, die haben wir genannt, ich glaube, es hackt. Weil Paulus da so, also fast schon sympathisch emotional wird und im Grunde sagt, Leute, ich werde richtig sauer, dass hier Heidenchristen wieder gesagt wird, sie müssten diese und diese und diese Gebote alle auch noch halten. Nur weil wir sonst Stress bekommen. Wahrscheinlich nicht nur deshalb, aber auch, weil wir sonst Stress bekommen. Er sagt da mal, ihr habt ja einfach nur Angst vor Verfolgung, deswegen wollt ihr solche Sachen nicht. Ja, ihr wollt nicht mit dem römischen Staat und mit der jüdischen Gemeinde in Konflikt geraten. So. Paulus selbst gerät natürlich auch unter Druck dadurch, weil er da dran, so dran festhält. Und der jüdische Teil dieser Jesusbewegung, der judenchristliche Teil, der ist jetzt teilweise nicht mehr so gut zu sprechen auf Paulus. Also, was ich damit sagen will, das ist ganz schön komplex, diese Gemengelage. Vielleicht auf kurz gesagt kann man sagen, in Rom hat die jüdische Community Probleme bekommen, weil Christen missionieren. So kann man es vielleicht verkürzt sagen. So, nun wird 54 Nero Kaiser. Und das sorgt für Entspannung. Fragt man sich, hä, ist das nicht der Typ, der später irgendwie im Wahn die Stadt angezündet hat und gesagt hat, die Christen waren es? Ja, hat er. 64, 10 Jahre später. Und da merkt man schon, da schiebt es den Christen in die Schuhe. Im Jahr 64 war auch für den römischen Staat klar, es gibt Juden und es gibt Christen. Das ist nicht einfach eins. So, da waren das schon zwei ganz klar getrennte Gruppen. 54 war das noch nicht so. 54 war Nero noch kein Problem. Denn er war noch ein Kind. Er war gar nicht so richtig an der Macht, sondern zwei Leute, die heißen Seneca und Burrus, waren so seine Aufpasser da. Und die, seine Lehrer oder was, die verwalteten eigentlich das Reich für ihn. So. Da gab es also 5 Jahre wo die Gesetze des Claudius, hier so mit Juden müssen das verlassen hier, aufgehoben wurden. Die konnten zurückkommen. 5 Jahre gab es irgendwie Luft und Hoffnung für Christen und für Juden, dass unter diesem Nero die Sache vielleicht besser laufen könnte. Und genau jetzt schreibt Paulus seinen Brief. Und vielleicht erinnert ihr euch, wie er davon schreibt, dass er bald mal kommen will. Dass es bisher schwierig war, aber dass er bald mal kommen will. Jetzt kann er das realisieren. Ja. 54 schreibt Paulus diesen Brief. Also jetzt habt ihr so grob die politische Lage ungefähr vor Augen. Paulus, als er den Brief schreibt, hat den Eindruck, dass jetzt scheinbar gute Zeiten anbrechen könnten und dass seine Vision, dass diese Lehre von Christus, das ist nicht nur eine Lehre, diese Freiheit in Christus, diese Zuwendung Gottes zu allen, diese Botschaft, dass die tatsächlich das ganze Reich bis nach Spanien, da will er eigentlich hin, erreichen könnte. Paulus schreibt diesen Brief wahrscheinlich in einer Zeit, die zu den glücklichsten seines Lebens gehören. Vielleicht habt ihr gemerkt beim Vorlesen vorhin bei diesem Text, könnten da noch mal kurz zurückgehen, in welch vorsichtigen Ton er schreibt. Also Paulus weiß natürlich jetzt, die haben Spannungen hinter sich da in Rom. Und er nimmt an, dass sein Besuch bei ihnen vielleicht gar nicht so, dass sie mit gemischten Gefühlen gesehen wird. Ja? Denn Paulus ist ja nun der in den anderen Städten da durchaus für Konflikte gesorgt hat. Also mindestens hat er Spannungen ausgelöst zwischen Judenchristen und Christen, Heidenchristen, zwischen dem Staat, der Typ war mehrmals im Gefängnis, so. Das fühlte sich, habe ich gedacht, vielleicht so an, wie wenn du im 16. Jahrhundert so eine kleine evangelische Hauskreis in einem tiefschwarzen katholischen Gebiet warst und jetzt sagt Martin Luther, er wolle vorbeikommen, um euch zu besuchen. Da denkst du, ja, so. Könnte sein, dass die gar nicht so viel Bock haben auf einen Besuch von Paulus. Das spürt man in dem, wie er sie gewinnen will. Paulus betont zum einen, dass sein Auftrag von Gott ist, dass er für alle da ist, so quasi, dass er da einen Auftrag hat. Und er sagt aber auch, dass er, und das tut er dann nachher auch in seinem Brief, ganz genau erklären werden wird, was er lehrt und was er auch nicht lehrt. So, der Römerbrief ist schon lange nicht mehr so polemisch wie der Galaterbrief. Paulus versucht im Römerbrief, die Christen in Rom für sich und seine Vision zu gewinnen und seine Lehre genauso, so genau wie möglich zu erklären. Er spricht in den ersten Versen ganz viel von sich, sonst schreibt er manchmal auch von wir. So. Hier sagt er, Gott hat mich zum Apostel berufen. Darum gilt mein Auftrag. So, er redet ganz viel subjektiv von sich. Er sagt, ich bekenne mich. Das ist dann später erst. Aber Gott weiß, dass kein Tag vergeht, an dem ich nicht an euch denke. Und wie oft ich schon vorbeikommen wollte. Und ich möchte, dass meine Arbeit auch bei euch. Also er redet ganz viel von ich und ihr. Ich will euch gewinnen. Paulus will die Römer gewinnen und das muss er auch. Halten wir fest, in Rom hat diese Jesus-Bewegung und diese Botschaft, dass alle Zugang zu Gott haben, Heiden wie Juden, diese Botschaft hat zu Problemen geführt. Zu Problemen mit dem Staat und innerhalb der jüdischen Minderheit zu Spannungen untereinander. Jetzt lockert sich das gerade so ein bisschen, aber da sind wahrscheinlich Fragen bei diesen christlichen Gruppen da. Was bedeutet unser Glaube eigentlich für die Zukunft? Was bedeutet er in unserem Verhältnis zum Judentum? Was bedeutet er für diese Gesellschaft? Welche Hoffnung können wir eigentlich haben? Wie kann man eigentlich mit verschiedenen aus verschiedenen Richtungen zusammenleben ohne Spannung? So, solche Fragen werden da sein. Jetzt wende ich mich noch mal kurz der Situation von Paulus zu und dann mache ich schon so ein kleines Resümee. Das war jetzt die Situation in Rom. Jetzt denken wir uns noch mal kurz rein in diesen Paulus und seine Geschichte. Er ist also in Korinth und er hat dort gerade ein paar Konflikte hinter sich. Die habe ich gerade teilweise schon angedeutet. Den ich angedeutet habe, das ist dieser Konflikt eigentlich mit seiner Tradition, aus der er kommt. Mal härter gesagt, der Konflikt mit den Hardlinern in seiner eigenen Reihe, in seinen eigenen Reihen. Wie gesagt, im Galaterbrief kommt das am härtesten durch, so dieser Konflikt. Dass er verhindern will, dass die Judenchristen, die Heidenchristen wieder ihre Freiheit verlieren, weil man alle möglichen Gesetze halten muss. Er gerät mit seiner mit seiner Botschaft in Konflikt mit seiner eigenen Tradition. Diese Sache, dieser Konflikt, ist schon ein paar Jahre her. Das ist nicht ganz aktuell. Das ist ein paar Jahre her. Es ist auch ein paar Jahre her, dass man Paulus natürlich jetzt kritisiert hat aus den eigenen Reihen. Ich sag mal, was man ihm vorgeworfen hat. Im Grunde, platt gesagt, hat man gesagt, du bist zu liberal. Das würde uns heute jetzt bei Paulus auch nicht als erstes einfallen, ja, dass der so wahnsinnig liberal war. Aber aus damaliger Sicht, du sagst zum Beispiel, du betonst die Gnade und die Liebe Gottes derart, dass du quasi die Gebote und das jüdische Gesetz und so abschaffen willst. Du sagst nicht mehr klar, was gut und böse ist. Manche haben ihm in den Mund gelegt, er würde sagen, hey, man kann ruhig das Böse tun. Man kann ruhig Böses tun, weil das spielt keine Rolle bei Gott. So. Im Gegenteil, eigentlich macht es Gottes Gnade ja noch viel größer, wenn er euch liebt, obwohl ihr so böse seid. Also, man hat ihm das so vorgeworfen, ja, das hat er nicht gesagt. Aber so nach dem Motto, du machst nicht mehr klare Unterscheidung zwischen gut und böse. Sondern du machst die Freiheit und die Liebe so groß, dass das andere liberal wird, schwammig. So. Man hat ihm auch vorgeworfen, er würde ja wahrscheinlich sowieso die jüdische Religion und Tradition über den Haufen werfen wollen. Im Römerbrief jetzt versucht Paulus, diese Vorwürfe klarzustellen, denn er hat sich in den letzten Jahren damit beschäftigt. Und das fließt jetzt in den Römerbrief rein. So, sein eigener Klärungsprozess in diesen Fragen. Es scheint, dass Paulus, das ist jetzt auch eine Aussage, die beiden hier treffen, es scheint, dass Paulus überhaupt nicht das Judentum abschaffen wollte oder das Christentum gründen wollte. Paulus will das Judentum reformieren. Und zwar natürlich im Sinne des Jesus von Nazareth. Hofft er, dass dieses Judentum sich öffnet für alle. Und das ist das Dilemma aller großen Reformatoren, ne? Du gerätst in den Konflikt mit denen, die du reformieren willst. So, Konflikt mit der Tradition. Das hat er gerade so hinter sich und er hat es verarbeitet. Ansonsten hat er in den letzten Jahren es auch sonst nicht leicht gehabt. Kurz vorher ist er in Ephesus knapp dem Tode entronnen. Da gab es ein Todesurteil und er saß im Gefängnis. Also er hatte auch Konflikte mit dem Staat, immer wieder. Und möglicherweise hat ihn der liberale Wind jetzt aus Rom, der da plötzlich herrscht, ja, Nero quasi, vielleicht das Leben gerettet. Das ist plötzlich heißt, ja gut, also komm, solche Leute werden nicht länger so. Man merkt es dem Römerbrief zum Beispiel an, dass er dem Staat, dem römischen Staat, durchaus auch was zutraut und sagt, manchmal ist es gar nicht so schlecht, ja, das hat manchmal auch sein Gutes, wenn jemand für Recht und Ordnung sorgt. Hat er gerade erlebt. Und was auch gerade hinter ihm liegt, sind die Konflikte mit den Korinthern selbst. Mit denen hat er sich gerade versöhnt, deswegen ist er jetzt auch ein paar Monate da. Aber wenn man die Korintherbriefe liest, kann man von diesen Konflikten lesen. Das sind andere Konflikte als die hier mit der Tradition. In Korinth, da war man so weltoffen und liberal, da konntest du alles glauben. Da gab es nicht so, so die Hardliner, die gab es vielleicht auch, aber die spielten nicht die Riesenrolle. Man hatte auch wenig oder keine, glaube ich, Konflikte mit dem Staat. So. In Korinth ging alles. Aber man hat ihm da trotzdem ans Bein gepinkelt. Also er hatte da seine Fans in der Gemeinde, aber es gab alle möglichen verschiedenen Richtungen, was man so glaubte. Spielt jetzt keine Rolle, was es da so ging. Was ich sagen will ist, Paulus hatte einen Konflikt um Einheit letztlich in Korinth. Wie können so verschiedene Leute zusammen? Und diesen Konflikt hat er gerade gelöst. Also er kommt aus einer Zeit, wo er sagen kann, Leute, die total unterschiedlich ticken, können eine Kirche sein. Das geht. Heiden und Juden, Frauen und Männer, Sklaven und Freie, die können zusammen. Das geht. Erlebt er gerade. Und deswegen, ich zitiere mal auf der Seite 104 nur einen Satz. Deswegen sagen die beiden hier, es muss eine seiner glücklichsten Zeiten gewesen sein. Eine gute Voraussetzung, um ein theologisches Meisterwerk zu schreiben, weltumfassende Pläne zu entwickeln und von der Einheit von Juden und Christen in Zukunft zu träumen. Paulus. Jetzt fehlt mir gerade hier eine Sache, die ich sagen wollte. Eben habe ich mit Menschen gesprochen. Wie ist das eigentlich, wenn in deinem Skript mal plötzlich was fehlt? Fehlt mir jetzt. Aber dann sage ich es einfach so. Paulus zu verstehen, bedeutet auch, ihn auf dem Hintergrund seines Lebens zu verstehen. Wer war dieser Mann eigentlich, der diese Zeilen schreibt? Ich mache das jetzt so ausführlich, weil manches da drin wird euch ärgern in diesem Brief. Und dann ist es gut, ihn zu kennen. Paulus schreibt auch als der mit seiner Lebensgeschichte. Paulus ist jüdisch aufgewachsen, aber nicht im Land selbst, sondern sozusagen Auslandsjude, wenn man so will. Ich bin Auslandschweizer, also der war Auslandsjude. Der hat da den jüdischen Glauben als Kind mitbekommen, geht dann nach Jerusalem, um sich mit seinen jüdischen Wurzeln auseinanderzusetzen, studiert da Theologie bei einem ziemlich weltoffenen, toleranten Rabbi, Gamaliel heißt er, radikalisiert sich dann, kommt in Kontakt mit der Gruppe der Pharisäer und wird sehr gesetzestreu und vor allen Dingen versucht er sogar mit Gewalt das Einhalten der jüdischen Gesetze zu erzwingen. Nicht von den Heiden, sondern vor allen Dingen von denen, die Juden sind und es lockerer sehen. Er wird da so ein bisschen zu einem, er hat da so eine fundamentalistische Phase. Dieser Paulus. Man weiß nicht ganz genau, wie das dazu kam. Und deswegen sind ihm diese Christen da, diese neue jüdische Bewegung, ein besonderes Dorn im Auge, besonderer Dorn im Auge. Und dann hat er eine Gottesbegegnung. Und im Mittelalter werden da immer ganz viele Bilder gemalt, wie das wohl gewesen sein mag. Hier liegt noch ein Helm, also man stellt sich Paulus so als so eine Art Soldat vor. Der hat da eine Gottesbegegnung, die sein Leben völlig ändert. Und ich finde, man muss, um Paulus zu verstehen, diese Gottesbegegnung immer im Hinterkopf haben. Was das für ein Mensch ist, der sein Leben an einer Stelle mal völlig geändert hat. Er hat eine Jesus-Christus-Begegnung, eine Begegnung mit der Liebe Gottes, die sein Herz erobern wird oder erobert hat. Und er hat irgendwie, wahrscheinlich nicht einfach nur in diesem einen Moment, aber in dieser Zeit verstanden und es reflektiert, nicht meine Gesetzestreue macht mich in Gottes Augen liebenswert, sondern Gottes Gnade. Und auch so eine schwarze Seele wie ich, ja, ist geliebt und wird berufen, um Gottes Liebe auszubreiten. So. Und dieses Erlebnis, diese Erfahrung, diese Selbsterfahrung, die hat sein ganzes Leben geprägt. Und seine Überzeugungen haben sich völlig verändert seitdem. Und seitdem kämpft er nicht gegen den jüdischen oder seine ehemalige Religion, sondern für eine Öffnung seiner Leute für alle. Unser Gott, der Gott unseres Volkes, liebt alle, ist ein Vater alle und deswegen dürfen alle dazugehören. Und zwar ohne, dass sie das Gesetz erfüllen im moralischen Sinne oder diese ganzen kleinen Gesetze erfüllen, um jetzt halt echte Juden zu werden. So, hier liegt die Großartigkeit dieses Briefes verborgen, auch in dieser Persönlichkeit. Ich fasse das jetzt zusammen. Ciao Bella haben wir es ja genannt. Ne? Also man kann vielleicht sagen, hier liegt die Großartigkeit dieses Briefes an diese schöne Stadt. Aber hier liegt auch die Großartigkeit dieses schönen Briefes. Paulus hat eine universale Version. So ein Gott, eine Menschheit. Das ist sein Traum. Paulus sieht eine Menschheit von einem Gott geliebt. Und wenn ihr so Passagen hören werdet, die von der Verlorenheit aller sprechen, dann hören wir das sehr verurteilend, aber es steckt eigentlich dahinter, hey, Juden wie Heiden sind Menschen und Menschen sind Sünder. Und da steckt auch seine Geschichte mit drin, ne? Er kennt sich selbst. Sie sind nicht so, wie sie sein könnten. Auch wir Juden sind nicht was Besseres. Aber der Sohn Gottes, der unter uns lebte, Jesus Christus, hat uns gezeigt, dass Gott alle liebt. Dass Gottes Liebe allen gilt. Und er träumt davon, dass diese Botschaft alle erreicht. Paulus denkt sehr groß. Ein Gott, eine Menschheit. Und darum kämpft er dafür, dass seine eigene Tradition keine Hindernisse wieder aufbaut, damit es doch wieder schwierig wird. Darum reist er um die Welt. Darum sitzt er in Gefängnissen. Darum hält er Todesurteile aus, wenn es sein muss. Riskiert sie zumindest damit. Darum legt er sich mit dem römischen Staat an. Vielleicht, das ist ein bisschen mein Gedanke, weil der römische Staat manchmal eine gar nicht so andere Idee hatte. Eine Welteinheit, allerdings eben unter einem Gott, nämlich einem Kaiser, der manchmal so gottgleich verehrt wurde. Ja. Und jetzt verbreitet hier einer, nee, nicht unter dem Kaiser. Ein jüdischer Wanderprediger, den ihr gekreuzigt habt und der auferstanden ist, der steht noch über dem Kaiser. Und allein sein Reich kann soziale Grenzen einreißen und Völker verbinden und so. So, das hat er auch gerade erlebt in Korinth. Ja, dass es Kirche möglich ist, dass Grenzen überwunden werden zwischen Arm und Reich und Leuten, die sehr sachlich waren und Leute, die dauernd enthusiastisch unterwegs waren und Frauen und Männern und so. Was in diesem Brief auch mitspielt, ist diese tiefe Überzeugung, Christus verändert Menschen. Also ein Gott, eine Menschheit und Christus verändert Menschen. Er glaubt, dass dieser Traum von einer Menschheit ihre Chance hat in veränderten Menschen. Nämlich denen, die Jesus Christus begegnet sind, so wie er und sich verändert haben. Er wusste, Gottes Liebe begegnen, das lässt mich quasi sterben und auferstehen. So stark verändert mich das. Da geht was in mir zu Ende und was Neues beginnt. Da kehre ich um, da sehe ich die Welt ganz anders, da lebe ich mit einem ganz anderen Ziel. Christus verändert Menschen, das ist möglich, und verwandelte Menschen verwandeln diese Welt. Paulus glaubt, dass die Liebe Gottes tatsächlich das Potenzial hat, diese Welt zu heilen. Und Paulus will in diesem Römerbrief nicht eine neue Religion anfangen. Einfach so sagen, jetzt haben wir dann noch das Christentum, setzen wir noch daneben, ich erkläre mal, wie es geht. Er will viel mehr, genauso wie Jesus Christus viel mehr wollte. Der Römerbrief ist nicht so eine Gründungsurkunde, so jetzt haben wir uns 20 Jahre mal hier so als Christen ausprobiert, jetzt können wir langsam mal festhalten, wie es läuft. Sondern er glaubt immer noch, dass seine eigene Tradition, aus der er kommt, in der man schon lange von einem liebenden Gott weiß, denk mal an letzten Sonntag, wenn ihr da wart, an einen Gott, der ein Menschenbefreier ist, ein Sklavenbefreier, ein Menschenfreund. So. Er glaubt immer noch, dass seine Tradition die Grenzen öffnen kann und alle reinlässt. Denn das wurde auch schon in mancher jüdischen alten Schrift geträumt. So. Der will viel mehr als eine neue Religion. Und er glaubt, das ist mein Schlussgedanke, an Sola Gratia. Also an Sola Gratia. So hat es Luther später formuliert, ne? Allein die Gnade. Der Römerbrief sagt, allein die Gnade. Allein die Gnade Gottes, die uns in Christus bewegt, die kann diese Welt so heilen. Michalczyk hat so formuliert, solltest du mich jemals fragen, lass mich dir verraten, am Ende des Tages glaube ich an Gnade. Der Sohn des Sternenschöpfers kam, um bei uns zu wohnen. Und als die Liebe blutend stirbt, ist sie gekrönt mit Dornen. Wenn das stimmt, dann ist er ein König mit einem Reich voller Vagabunden. Ein Lazarett mit Heilungsaussicht für all die Verwundeten. Sieh, er ruft die Kaputten und nicht nur die Gesunden. Dass Gott wirklich Liebe ist, die schönste aller Kunden.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.